ARD Sounds.
Jetzt ist es soweit. Wir sind wieder live unterwegs mit unserem Tourfunk und sind heute in Erfurt.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Immer wieder großartig. Vor euch zu stehen, so schön war die Location, muss ich ehrlich sagen, noch nie. Wir sind im Zentral von Erfurt, das ist eine alte Industrieanlage, hat ganz viel industriellen Charme. Oben an der Decke drehen sich ganz viele Ventilatoren, bitter nötig heute, es ist auch hier sehr, sehr heiß. Das war früher, glaube ich, das Ausbildungszentrum von der Reichsbahn, habe ich mir erklären lassen. Also durchaus ein historischer Ort, an dem wir heute sind. Und wir haben eine ganze Menge vorbereitet mit euch zusammen. Wir haben tolle Gäste, wir werden reden über den Grand Départ, der in Deutschland stattfinden soll, in 3 Jahren in Berlin. Wir reden über die deutschen Meisterschaften, die unweit von hier am kommenden Wochenende stattfinden werden. Wir reden über den Radsport allgemein, über die Entwicklungen, die der Radsport in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten genommen hat. Und natürlich gucken wir auch ein bisschen aufs aktuelle sportliche Geschehen und schauen so ein bisschen auf die Tour und haben dafür ganz tolle Gäste. Er stand eben noch im Stau, aber wir sind ganz froh, dass er hier ist. Nach der Vollsperrung ist er hier. Der Vorsitzende des Vereins Grand Départ Allemand, Dr. Thomas Hofmann. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Hofmann. Nehmen Sie gerne Platz. Noch sind die beiden Sofas hier vorne frei, Sie dürfen sich einen Platz aussuchen. Goldene Mitte. Dann sind wir sehr froh, dass wir jemanden von hier haben. Er ist seit, ja man kann sagen, Jahrzehnten einer der Top-Manager im Radsport. Er stellt unter anderem mit die deutschen Meisterschaften auf die Beine und ist auch beratend tätig für das große Ziel, den Grand Départ nach Deutschland zu holen. Hier ist Jörg Werner. Herzlich willkommen. Auch gerne Platz nehmen. Auch er hat den Walk durch den Spalier hinter sich gebracht. Und diese drei Stimmen, die jetzt gleich zu hören sind und die Gesichter dazu, die kennt ihr natürlich seit Jahrzehnten aus dem Fernsehen, aus dem Radio. Er ist, ich finde, man kann das ganz unbescheiden sagen, einer der besten Sportfernsehexperten, die wir in Deutschland haben. Und wir sind sehr froh, dass er bei uns ist. Hier ist Fabian Wegmann. Nimm Platz. Und wenn ihr seine Stimme hört, dann hört ihr natürlich auch seine. Hier ist Florian Nass, unser Fernsehkommentator. Setz dich, Flo. Und einer fehlt noch. Auch ihn kennt ihr natürlich als treuen Tourfunkhörerin, Tourfunkhörer. Er ist die Stimme aus dem Radio, unser Radiokommentator, Reporter Holger Gerska. Und es wirkt ein bisschen so, also wenn wir uns optisch mal ganz kurz beschreiben sollten, wir haben alle weiß an. Das ist erstens nicht, seht ihr uns, wir sitzen so tief in so Sesseln und braunen Ledersofas und sitzen gefühlt unter euch. Seht ihr uns überhaupt, wenn wir so sitzen? Ich meine, wir können es jetzt eh nicht mehr ändern, aber naja, wir sind ja ein Podcast, da kommt es aufs Hören an. Und wir tragen alle weiß, als hätten wir uns abgestimmt, haben wir nicht. Und es ist auch nicht die Nachwuchswertung, die wir hier anstreben zu gewinnen heute Abend. Es ist einfach reiner Zufall. Es ist ja auch sehr heiß, auch hier in Erfurt. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid, dass ihr hier vorne auf der Bühne da seid. Und wir haben ein tolles Programm vorbereitet, tolle Themen, über die wir sprechen wollen. Und Herr Hofmann, wir fangen mal gleich mit Ihnen an. Sie sind bestrebt, den Grand Départ nach Deutschland zu holen. Also den Start des größten und schillerndsten Radrennens der Welt. Das ist schon mal eine Mammutaufgabe, aber Sie haben es sehr ernst genommen und können uns ja vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie der aktuelle Planungsstand ist. Also um das zusammenzufassen, ursprünglich war mal die Idee 2030, Start in Leipzig. Wir haben Anfang des Jahres mit Ihrem Kollegen aus dem Vorstand, mit Herrn Prokop gesprochen, der schon gesagt hat, nee, also wir nehmen die Signale aus Frankreich schon ernst. Die ASO, also der Tourveranstalter, hat uns schon klar signalisiert, ja, also wenn Wiedervereinigung, dann eher Mauerfall. Das wäre dann 2029, 40 Jahre danach. Und da muss natürlich Berlin mit dabei sein. So, das ist der aktuellste Stand, den ich kenne. Wie ist Ihre?
Das ist der aktuellste Stand. Genau so ist es. Ja. Berlin ist dabei. Berlin wird dabei sein, wenn es stattfindet, gar keine Frage. Aber wir werden natürlich nicht von der ursprünglichen Idee abgehen, also drei Etappen hier in Ostdeutschland in den drei Bundesländern durchzuführen. Also ja. Sprich in Sachsen, in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Ja.
In den ursprünglichen Plänen ist ja auch Erfurt zumindest im Plan drin. Also wir müssen mal gucken, wie die Strecke dann aussähe. Das ist der Plan. Wie weit sind Sie denn damit?
Ja, also seit dem letzten Podcast hat sich natürlich eine Menge getan, gar keine Frage. Ja. Und wir sind jetzt im Moment also wirklich ein ganzes Stück weiter gekommen. Wir sind zumindest so weit, dass wir jetzt schon ja zumindest mit den Ländern so weit sind, dass wir sagen können, wir haben uns in vielen Punkten geeinigt. Das ist ja, können Sie sich vorstellen, bei vier verschiedenen Ländern in den unterschiedlichen Regionen, mit den unterschiedlichsten Gesetzen, mit den unterschiedlichen Förderbedingungen und so weiter. Vielleicht nicht ganz so einfach, war auch ein ziemlich komplizierter Weg. Aber ich denke mal, wir sind jetzt so weit und ohne da was vorwegnehmen zu wollen.
Können Sie gerne.
Es geht ja, kann ich gerne, will ich aber auch nicht unbedingt, aber es ist ja so, es geht ja darum, dort auch wirklich eine erfolgsträchtige Bewerbung dort vorzulegen. Und da haben wir Druck gemacht von Seiten Grand Départ Allemagne, gar
bei
keine
wem?
Frage, bei den Ländern, keine Frage. Aber man muss auch dazu sagen, und das hat uns eben so optimistisch gestimmt und hat uns auch immer wieder angetrieben, der Druck kam auch letztendlich von Frankreich. Er kam auch von der ASU selber, die uns immer wieder aufgefordert haben, wie weit seid ihr denn, wann können wir damit rechnen? Denn klar ist, das wissen wir jetzt alle auch hier im Raum, es gibt ja Bewerber für das Jahr 29, das sind wir nicht alleine, sondern das ist ganz klar die Tschechische Republik, das ist Slowenien, mittlerweile auch die Niederlande im Rennen mit dabei. Und wir haben jetzt auch gesehen für die Bewerbung 28, wie schnell es gehen kann, dass jemand raus ist. Gar keine Frage, beispielsweise mit Luxemburg. Und deswegen ist es auch bei der ASU ganz wichtig, oder für die ist es ganz wichtig, dass sie jetzt auch wirklich was auf den Tisch bekommen, womit sie arbeiten können, um sich letztendlich dann auch entsprechend zu entscheiden.
Okay, also einmal kurz, Luxemburg war bei uns eigentlich auch immer so der heiß gehandelte Favorit für das kommende Jahr. Und es waren, glaube ich, viele überrascht, dass plötzlich
28
nächstes Jahr ist Edinburgh, in zwei Jahren dann Luxemburg und plötzlich war Luxemburg raus. Jetzt findet es doch irgendwo in der Nähe statt, also nämlich im ganzen Osten Frankreichs, der Grand Départ. Aber das meinen Sie, so schnell kann es gehen, dass man plötzlich weg ist von der Bildfläche. Aber dass die ASO da so Druck macht auch, das ist jetzt zum Beispiel bei der Neuerstand, Herr Hofmann, dass da offensichtlich schon ein Interesse besteht, dass einigermaßen verbindlich hinterlegt zu bekommen, oder?
Na gut, das ist ja auch verständlich, gar keine Frage. Ja, man muss natürlich, wir sind ja jetzt mit der ASU, das kann man so sagen, ein gutes Jahr im Gespräch. Ja, also das erste Mal haben wir uns konkret getroffen, auch persönlich getroffen, voriges Jahr bei der Tour. So, wir waren dann am 3. September das erste Mal in Paris. Wir waren am 23. Oktober wieder in Paris, wir waren am 9. November in Paris und zwischenzeitlich haben wir natürlich eine Menge Dinge unternommen, um dort auch wirklich voranzukommen. Und das heißt, wir haben natürlich die entsprechenden Hinweise, die wir da bekommen haben in diesen verschiedenen Terminen, haben wir natürlich aufgenommen, haben das verarbeitet, eben in die Teams letztendlich gebracht, die daran arbeiten, an der ganzen Geschichte. Und mittlerweile ist das eben ein ziemlich großer Staff, der sich darum kümmert, von den Ländern. Also wir haben jeden Montag beispielsweise eine große Runde von den vier Ländern, wo mittlerweile jeweils bis zu 4, 5 Leuten sitzen, die daran wirklich konstruktiv dran arbeiten, dass wir wirklich auch letztendlich eine Bewerbung, ein Bitbook, so nennen wir es ja, das Bitbook letztendlich fertigstellen können. Und das war auf der einen Seite auch von, wie gesagt, von der ASU so gewollt. Und ja, und gut, ich kann sicher was verraten jetzt, das möchte ich auch tun.
Ja.
Und zwar, wir werden nach der Tour mit großer Sicherheit etwas auch offiziell übergeben.
Wenn ich jetzt frage, was, werden Sie es wahrscheinlich nicht sagen, aber ich habe trotzdem keine Vorstellung gerade davon, was passiert dann genau?
Ja, wie gesagt, es ist ja auch ein hochpolitisches Thema, das muss man auch sagen. Die Konkurrenten haben ja ihre Bewerbungsdossiers schon übergeben, mit hoher politischer Prominenz, muss man ja sagen. In Tschechien beispielsweise war es der große Chef selber, die anderen ebenfalls. Und genauso stellen wir uns das natürlich vor, dass mit, sagen wir mal, mit dem großen, auch politischen Interesse und großen politischen Nachdruck letztendlich eine solche Bewerbung, ein solches Bitbook letztendlich dann auch übergeben werden kann.
Fabian, können wir davon ausgehen, dass, also nächstes Jahr Tourstart im Ausland, Edinburgh haben wir gesagt, 2028 dann wieder in Frankreich, dass 29 wieder das Ausland dran ist und es am Ende dann wahrscheinlich einer dieser jetzt genannten Kandidaten wird?
Ja, davon gehe ich aus. Also ne, die anderen haben ja schon sich beworben, also haben ihre Bewerbung schon abgegeben und die warten halt gerade auf die Bewerbung noch eben. Muss ja, wenn man auswählen will, muss man halt eine Bewerbung. Kann man ja nur aus den Bewerbungen nicht nur diese Beabsichtigung, dass man was machen will, sondern sie müssen natürlich was in der Hand haben, müssen gucken, wie sehen die Bewerbungen aus und an wen geben sie die. Ich weiß, dass Deutschland ganz oben auf der Liste auf jeden Fall steht. Also sie würden sich das wünschen, dass der Staat in Deutschland ist und vor allem die Wiedervereinigung, ich weiß das auch, vor allen Dingen für den Christian Prudhon ist das ein ganz großes Ding gewesen. Er ist auch ein Deutschland-Fan, sag ich mal, oder ein Freund Deutschlands und auch der Wiedervereinigung und der EU und er befürwortet das auf jeden Fall.
Okay. Aber können wir eigentlich einen Haken dran machen oder verstehe ich das jetzt falsch?
Also ja, gut, Herr Hofmann sagt, so einfach
auf
ist
oberster
das ja
Ebene
nicht.
Sind sich alle einig, du sagst...
Also nur weil ich das will, kann ich ja jetzt nicht... Dann würde ich so viele Radrennen in Deutschland machen, weil ich da Lust drauf habe. Es muss ja auch funktionieren. Also, hat es ja gerade schon geschildert, also die Behörden müssen da alle mitmachen, die Genehmigungen müssen alle da sein. So einfach ist es dann halt nicht.
Jörg also, Werner, ich habe das eben schon angedeutet, du bist auch...
Ja, genau, den können wir ja mal fragen, wie einfach das ist.
...auch beratend tätig für das Land Thüringen. Woran kann es denn oder wird es denn vielleicht noch scheitern?
Naja, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist ja das Preisschild, was dranhängt. Und ich glaube, da sollte man sich auch nochmal ein Stück weit zurücknehmen. Und am Ende, wir reden die ganze Zeit über Berlin. Ne? Also die Strahlkraft, und das weiß die ASU auch ganz genau, die hat Berlin. Deswegen hat Prudhomme auch Berlin ins Spiel gebracht. Jetzt müssen wir gucken, in Thüringen, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt, wo wir bleiben. Am Ende, was der ganze Spaß kostet und wer welchen Anteil trägt. Also... Das ist natürlich eine Sache, wo die drei neuen Bundesländer, glaube ich, im Moment sehr auf der Suche sind, dort ein Verhältnis herzustellen zwischen der Kostennote und dem Return on Investment, den man ja durchaus sehen muss, am Ende öffentliches Geld. Also wie es in öffentlichen Kassen aussieht, das glaube ich, das wissen wir jetzt aktuell alle, wo überall gespart wird. Und ich glaube, am Ende ist entscheidend, wie groß die Zahl ist, die da im Raum steht. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Und da geht es gar nicht, glaube ich, um die Fee, die dort zu bezahlen ist an die ASU. Also die haben total Bock auf Berlin. Das ist für sie natürlich auch viel schöner als Ljubljana. Und gut, Prag ist vielleicht ähnlich schön. Aber ich glaube, von der Organisation ist es einfacher in Berlin. Und dann, wie gesagt, dann muss man schauen, wer welchen Anteil dort bezahlt und wer wo bleibt. Und natürlich freut sich Berlin, die haben die ganze Teampräsentation, das ganze Vorspiel für die Tour in Berlin, die haben einen kurzen Prolog, die haben viele Leute dort in der Stadt, die Hotels sind voll und so weiter. Das ist natürlich bei einer Flächenetappe in Thüringen, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt ein anderes Thema. Also ich glaube, man muss der Politik aufzeigen, wo das Geld, was dort investiert wird, am Ende auch zurückkommt und vor allem dann in den neuen Bundesländern.
Was steht denn auf dem Preisschild, Herr Hofmann?
Ja, das sage ich natürlich jetzt nicht explizit, das ist klar. Aber ich kann natürlich sagen, gerade in den letzten Monaten, das muss man ja dazu sagen, ist wirklich in intensiver Arbeit, gerade mit den Ländern. Also ich möchte diese Bedenken mal ein bisschen entkräften. Ja? Also dass es nur um Berlin geht. Es geht definitiv nicht um Berlin, nicht nur um Berlin. Das habe ich am Anfang gesagt. Wir pitchen weiter für 3+1. Und Berlin war von Anfang an auch gedacht als eine Art Auftakt, als ein Prolog, der dort kurzes Zeitfahren und so weiter. Mehr hatte da die ASU auch in unseren ersten Gesprächen keine Vorstellung davon. Natürlich muss Berlin jetzt nicht besonders punkten mit dem, was sie dort zu bieten hat oder zu zeigen hat. Das ist gar keine Frage. Das ist bekannt. Aber umso wichtiger ist es ja für uns, auch vom Verein her, dass wir gerade darauf bestehen und dass wir dafür kämpfen, dass eben die Länder dann eben entsprechend beteiligt sind mit drei wirklich guten Etappen, die ein wirkliches Rennen bieten. Denn auch das war eine wichtige Vorgabe von der ASO, die uns mitgegeben haben. Wir wollen keine langweiligen 200 Kilometer Flachetappen mit zum Schluss einem Sprint, sondern wir haben ganz klare Forderungen. Wir wollen das Rennen vom Anfang an. Das heißt also, es sollten Berge drin sein, möglichst eine Bergankunft, es muss mit den Sprints und es muss darüber hinaus eben auch gezeigt werden, die Geschichte, die besonderen Points of Interest, die Gegebenheiten und so weiter, die letztendlich in so einer Etappe erzählt werden können. Und das ist eben auch die große Chance, wo letztendlich das Geld, was dort eingesetzt wird, wieder zurückkommt. Denn ich sage mal, man kann marketingmäßig kann man nichts mit der Tour de France vergleichen, nichts. Selbst die Olympischen Spiele nicht und auch die Fußball-Weltmeisterschaft nicht. Denn Sie müssen sich nur mal umschauen oder mal umhören vielleicht bei Ihren Eltern oder Großeltern oder sonst was, wer alles die Tour de France schaut. Die haben mitunter überhaupt keine Ahnung vom Radsport, aber die schauen, was dort los ist. Die schauen die Landschaft an, die schauen die Schlösser an. Da gibt's überall noch einmal Geschichte, eben durch diese wunderbaren Moderatoren, die wir letztendlich auch haben, die das Ganze entsprechend kommentieren. 4-5 Stunden lang. Das ist ein Medienäquivalenzwert. Wenn Sie den bezahlen müssen, um für Ihre Region zu werben, der würde völlig durch die Decke gehen. Also das ist ein Wert, der ist nicht bezahlbar. Deswegen ist die Tour de France so wichtig und auch so wichtig für das Marketing, für unsere Region. Wir wollen eben zeigen, deswegen war auch 30 der erste Ansatz. Wir wollen zeigen, was ist in den 40 Jahren passiert hier, gerade im Osten, was ist hier passiert. Und deswegen war es auch relativ einfach, bei den Ministerpräsidenten hier in Thüringen, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt dort die Zustimmung zu bekommen. Die haben wir ja schon Ende 24 hatten wir diese LOIs ja schon in der Tasche. Sonst wäre ich ja selber gar nicht zum Bund Deutscher Radfahrer gegangen, zur Bundeshauptversammlung, hätte dort das Projekt vorgestellt. Also dieser politische Wille und dieses Potenzial, was dort letztendlich da ist, das ist in der Politik bekannt. Und das ist denen auch bewusst, welchen Wert das letztendlich hat, auch welchen Gegenwert es hat. Das ist, wie gesagt, dieser Äquivalenzwert, Medienäquivalenzwert, aber das ist auch der ganz konkrete Wert eben in der Gastronomie, in der Hotellerie und das nachhaltig. Und es gibt noch einen wichtigen Aspekt, denn die ganze gesamte Geschichte Radsport, das ist ja, ich bin ja Präsident des Sächsischen Radfahrerbundes auch noch nebenbei, das ist ja in den letzten Jahren nicht immer so die absolute Erfolgsgeschichte gewesen. Es wird immer schwieriger, ein Radrennen zu organisieren, es wird immer schwieriger, junge Leute beim Radfahren zu behalten, auch in der im Leistungsbereich. Auf der anderen Seite haben wir einen Riesenzuwachs an den Jedermannrennen und so weiter, wo viel Geld und so weiter investiert wird. Also auch das soll mit dieser Tour de France letztendlich bei uns hier bewegt werden, dass wir wieder mehr Radrennen hier bekommen, dass es einfacher wird, mit den Behörden da zu arbeiten. Und deswegen sitzen wir mit denen eben schon seit mehreren Monaten jetzt am Tisch. Und weil es gerade ums Geld ging, wir sind zumindest so weit, dass wir einen Kompromiss gefunden haben, wie die Finanzierung aufgeteilt wird. Es wird also so eine Verwaltungsvereinbarung geben zwischen den Ländern, wie wer was zu bezahlen hat. Das ist ziemlich ausgewogen, muss man auch dazu sagen. Und da geht es auch nicht darum, wie viel Streckenkilometer jetzt jeder hat, ja, pro Strecke so und so viel, sondern das wird so verabredet, dass das ausgewogen verteilt wird, jeder wieder, wie er es kann, möglichst pari pari. Ja. Wir haben mittlerweile 5 am Tisch. Es sind nicht nur die 4 Länder, sondern das ist jetzt auch der Bund. Wir haben den Bundeskanzler angeschrieben. Wir sind als fest davon überzeugt, beziehungsweise haben die Signale, dass jetzt in den ganzen Prozess auch der Bund einsteigt, das heißt also auch mitfinanziert. Wir haben also 5 Finanzierer von der ganzen Geschichte. So. Und wie gesagt, dass da nur Berlin jetzt im Schaufenster steht, das sehen wir überhaupt nicht so. Deswegen, ja, ist es uns auch gelungen, da einen Kompromiss zu finden und letztendlich auch das mal zusammenzurechnen, was es wirklich kosten würde und alle damit leben können im Moment.
Aber ich kann den Eindruck von Jörg Werner schon nachvollziehen. Also wenn es heißt Grand Départ 2029, dann steht da natürlich nicht drauf Berlin, Leipzig, Halle, Magdeburg, sondern steht drauf Berlin. Und die Radsportwelt guckt nach Berlin. Also ich finde schon, dass die Bundeshauptstadt dann schon mehr im Schaufenster stehen würde als alle anderen Regionen. Ist die Verteilung der Kosten dann trotzdem gleichmäßig verteilt? Wäre das dann fair?
Ich denke, das ist eine ganz wichtige Bedingung für jeden, der sich daran beteiligt, dass die Kosten fair verteilt sind. Gar keine Frage.
Obwohl und Berlin mit viel nach Hause gehen wird am Ende dann.
Warum mit viel? Berlin ist nicht mehr wie jede andere. Wenn hier eine Etappe in Erfurt startet und nach Weimar fährt über den Thüringer Wald und was weiß ich nicht alles, dann geht das über 5 Stunden mit davor und danach und so weiter und so fort oder noch länger. Ich meine, da ist in Berlin gut, okay, aber Berlin hat dieses, sagen wir mal, diesen Prolog, das ist natürlich auch spektakulär, das ist gar keine Frage. Aber ich sag mal, wer da wirklich zuschaut, das ist genauso wichtig für jeden anderen. Und deswegen kämpfen wir ja auch für diese 3+1 Varianten.
Flo, wir wollen einen Eindruck nicht stehen lassen, dass wir hauptsächlich Touristen am Fernsehgerät haben. Wir haben ein großes Fachpublikum, das du ja zusammen mit Fabian jeden Sommer auch versorgst mit tollen Bildern, klar, aber eben auch mit ganz vielen tollen Infos. Was würde ein Grand Départ in Berlin dir persönlich und dem deutschen Radsport bedeuten?
Sehr viel, das ist klar. Ich habe von den 4 Grand Départs in Deutschland 3 tatsächlich miterlebt. Bei 65 habe ich noch nicht gelebt in Köln, aber 1980 hat das in meiner Heimatstadt stattgefunden, in Frankfurt. Und da war ich 12 Jahre alt. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Es wurde übrigens sehr hemdsärmlich damals organisiert. 77, das war der Auslöser, Dietrich Thurau, 15 Tage im gelben Trikot. 3 Jahre später hat man den Grand Départ, der nannte sich damals noch gar nicht so, glaube ich, hatte man das nach Frankfurt geholt. Das war die Initiative des damaligen Oberbürgermeisters Walter Wallmann. Und der hat dann aber den Vorstandssprecher der Commerzbank angerufen, hat gesagt, wir würden es gerne holen, aber du müsstest es bezahlen. So lief das damals. Und tatsächlich 3 Jahre später war das da. 87 habe ich es als Fernsehzuschauer begleitet in West-Berlin, bin gerade dran, eine Dokumentation zu erstellen für das kommende Jahr, 40 Jahre danach. Was ist da geblieben? Wie wurde das damals organisiert? Es gab ja die verrücktesten Ideen, sogar durch die DDR zu fahren. Also das wurde ja angeregt. Was für eine Vorstellung. Ja, Wahnsinn. Ja, mit der Werbekarawane. Großartig, ja. Also muss man sich mal überlegen. Und dann natürlich 2017 das selbst kommentieren zu dürfen in Düsseldorf. Da ist leider sehr viel, ich will nicht sagen Negatives hängen geblieben, aber da hat genau die Unterstützung der Politik gemeinsam dran zu ziehen, daran hat es gemangelt. Es wurde sehr viel über Geld gesprochen und letztendlich, wir reden über 1,5 Tage. Es war das Zeitfahren bei Scheißwetter, das hatte Düsseldorf nicht verdient. Und dann gab es noch den Start und dann ging es nach Belgien rein. Das war eigentlich viel zu wenig. Deshalb verstehe ich den Ansatz, dass man mehr haben will. Mal mindestens 3 Tage. So sollte sich's für meine Begriffe auch lohnen. Jetzt kommt's dazu, was bleibt da hängen? Für mich Kindheitserinnerungen beispielsweise auch. Aber ich habe mal, weil ich wusste, dass das Thema natürlich drauf kommt, auch geschaut, was ist denn in Düsseldorf hängen geblieben? Zum Beispiel seit 2017 gibt es in jedem Jahr einen sogenannten Petit Départ. Finde ich total gut. Zum Beispiel in diesem Jahr im Mai ein Inklusionsrennen für Kinder. Das sind Kleinigkeiten, könnte man sagen, aber es sind nachhaltige Dinge. Bei allen Diskussionen, wo ist denn eigentlich das Geld versickert? Und manche haben lange gewartet, bis die Rechnungen beglichen wurden. Manchmal fehlt es auch an den Argumentationen, was haben wir davon? Medial, den Auftritt beispielsweise im Fernsehen. Alle Hotels waren ausgebucht. Bis 23 Uhr war jedes Lokal geöffnet und alles war leer gegessen. Es spült ja auch Geld zurück, jetzt mal abgesehen davon, dass der Begriff, der Name der Stadt Düsseldorf permanent fiel. Aber der Nachteil war, es fehlte an Rückhalt. von allen, die da Politik betreiben. Es war so ein bisschen Alleingang damals, glaube ich, von Thomas Geisel vom Oberbürgermeister. Mir fehlt es da so ein bisschen an Rückendeckung. Trotz allem, ich bin ein großer Unterstützer von solchen Sachen. Ich finde das total gut. Ich fände es toll, wenn die ARD, die Rechte haben wir, glaube ich, noch. Ne? Ja. Ich würde sehr gern mit Fabio den Prolog kommentieren, sagen wir es mal so.
Ja, also ich glaube, der Rückhalt der Politik ist ja da, wenn ich das richtig verstehe und richtig deute, dass ja alle Ministerpräsidenten und Bürgermeister
das ist wichtig,
ja. Machen wir. Ja, ja. Düsseldorf, du hast erwähnt, waren anderthalb Tage, für das Wetter kann keiner was, wünschen wir uns alle nicht. Wir reden aber jetzt hier bei einem möglichen Grand Départ, Holger, über 3 bis 4 Tage. Würde das entsprechend teurer dann werden?
Ja, das gehört zu den Dingen, die ich noch nicht so richtig verstehe. Also das Preisschild kennt man. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist. Das waren früher, mit früher meine ich die Zeit, wo Düsseldorf sich beworben hat, immer 7 Millionen für den Grand Départ. Aber gemeint war der erste Tag. Und dann kamen eigentlich, also Lüttich war damals das Ziel der zweiten Etappe. Genau. Das war ja kein Prolog, es war ja die erste Etappe, ein langes Zeitfahren, also ein vergleichsweise langes Zeitfahren. Und Lüttich hat garantiert nicht mehr gezahlt als damals üblich 1,5 Millionen als Etappenziel. Fabian, wenn ich komplett daneben liege, korrigiere mich sofort. So in etwa lang.
Oder soll Fabian das denn auch wissen?
Und deswegen kann ich mir jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt, wenn jetzt eine, also ich höre ja immer Prolog, das überrascht mich auch, weil die ASO seit 20 Jahren keinen Prolog mehr durchführt. 2006 war der letzte. Und weil es auch mit den UCI-Regeln momentan, glaube ich, nicht übereinstimmt, 4 Tage im Ausland zu bleiben und dann den Transfertag zu machen, sondern man müsste ja noch einen Tag nach vorn rücken. Das sind alles Dinge, die man klären kann. Aber Ich verstehe nicht, warum dann es teurer sein soll für die angestrebten Etappenziele, wo auch immer sie sein sollen, hier in den 3 Bundesländern, als jetzt damals Lüttich gezahlt hat. Nur weil es noch zum Land Deutschland gehört. Warum wird das nicht separat betrachtet? Warum sagt man nicht Grand Départ Berlin? Und die nächsten 3 Etappen finden dann, weil man eh schon hier ist, noch in Deutschland statt, so wie wir in Kopenhagen gestartet sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sønderborg und wo auch immer wir damals waren, die haben mit Sicherheit auch selber normale Etappengebühren hinterlegt. Und deswegen kann ich dieses Konstrukt noch nicht so richtig nachvollziehen, was hier geplant wird. Dass man es gemeinsam vermarktet, als gemeinsame Idee auch gegenüber den Franzosen, das finde ich ja eine gute Idee. Und ich gehöre auch so ein bisschen wie Jörg Werner immer so ein bisschen zu den Skeptikern. Ich bin im Osten hier groß geworden. Ich weiß um die Schwierigkeiten seit der Wende Radsport, eine Sportart, die im Osten deutlich tiefer verwurzelt ist, als sie es im Westen je war, weil es immer personenabhängig war, die Auf und Abs, während das hier immer eine der Top 3, 4 Sportarten war im Osten. Und ich kenne den Krampf hier in Erfurt, wisst rund um die Hainleite immer Anfang Juni, ihr wisst um die Thüringen-Unfahrt der Frauen und das finanzielle Desaster jetzt, dass es dieses erstmal gar nicht mehr gibt. Es gab eine Sachsentour und über allem die Friedensfahrt und deren Eingehen, Wiederrettung und so weiter, auch oft mit Erfurt oder Gera hier als Etappenorte. Das war immer ein Riesenkampf und da ging es um ganz andere Summen. Jetzt können wir hinten eine 0 dranhängen und deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob das so einfach funktioniert, also einfach wird es nicht funktionieren, aber ich bin wirklich gespannt, ob das so gestemmt werden kann.
Organisieren ist sowieso nicht einfach.
Ja, das kommt noch dazu.
Also davon aber ich glaube, dass es trotzdem funktionieren kann. Also jedes Jahr machen wir die Deutschlandtour, wir machen Eschborn, Frankfurt und Münsterland Giro und jedes Jahr gibt's auch immer wieder Gegenwind von allen möglichen. Und es ist immer wieder schwierig, sowas zusammenzubringen. Also deswegen sind wir auch in Frankfurt ein Team von 15 Leuten, die ein ganzes Jahr daran arbeiten. Wenn es ganz einfach wäre, dann würde man das so machen. Aber das ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Und ich weiß auch um diese, ja, was so eine Tour de France bewirken kann. Und ich finde jetzt nach 40 Jahren Ostdeutschland oder die 9 Bundesländer mal in den Fokus zu rücken, fände ich großartig einfach. Und es wird dann wirklich 3 oder 4 Tage auch um die Wiedervereinigung gehen. Und das geht halt in 198 Länder der Welt.
Kostet trotzdem.
Natürlich, es ist alles kostet mittlerweile Geld. Also das ist uns auch klar. Und eine Weltmeisterschaft und Olympia kostet auch viel Geld. Aber in dem Bereich muss man es ja auch.
Es ist ja leider so, bevor ich wieder dem eigentlichen Fachmann das Wort lassen kann, aber es ist natürlich so, dass die Tschechische Republik als Gegner, Skoda als langjähriger Partner der ASO im Hintergrund hat, und Skoda gehört ja zum Volkswagen-Konzern, Und wenn die einmal die Schatulle aufmachen, lässt sich sowas vielleicht etwas leichter finanzieren.
Ich glaube nicht, dass es jedem Automobilhersteller gerade super gut geht und der die Schatulle einfach so aufmachen kann. Also es ist ja auch so, dass auch nicht alles die Länder durchaus zahlen müssen. Also auch hier können ja Sponsoren mit einsteigen. Also es geht ja um eine Grundfinanzierung und dann können sich die Länder ja auch das Geld wiederholen. Also nur man muss irgendwann, wenn man es will, auch irgendwann anfangen. Oder man lässt es gleich bleiben. Aber dann hätten wir nie den Grand Prix.
Genau. Ich bin übrigens auch im Osten groß geworden. Ja. Und als Präsident vom Radsportbund in Sachsen weiß ich genau die Schwierigkeiten, wie es geht, wenn man Rennen organisieren will, deutsche Meisterschaften organisieren will, wie gesagt, verschiedene Nachwuchsrennen und so weiter und so fort. Ist mir alles voll bewusst. Ja. Ich sage immer, wenn man so ein großes Ziel hat, wenn man so ein Dach hat, wo man sich hinbewegt. Ich kann ja immer nur damals sagen, die Leipziger Olympiabewerbung, das war natürlich völlig das war eigentlich totaler Schwachsinn, das hätte niemals funktioniert. Also das muss man so sagen. Aber unter diesem Ziel ist dort so viel passiert damals. Ja, da war so eine Euphorie in den Leuten. Und ich meine, Bundeskanzler Merz hat es ja nun endlich auch erkannt. Es braucht mehr Zuversicht in diesem Land. Es braucht mehr Begeisterung in diesem Land. Und wir können nicht immer zu auf das Geld gucken. Ich habe gesagt, wir haben in mehreren Monaten, also wirklich seitdem wir aus Paris zurück sind am 9. Februar, haben wir intensiv mit den Ländern zusammengesessen. Und glauben Sie mir, die sind nicht so, dass sie sagen, hier, machen wir mal das Portemonnaie auf und jetzt geht's los und so weiter und so fort. Da einen Kompromiss zu finden, dass sie jetzt sagen im Moment, okay, damit können wir leben. Jetzt muss es nur noch geklärt werden, wie es jetzt aufgeteilt wird zwischen den 5 Partnern. Das ist jetzt im Moment das aktuelle Thema, aber das wird gelöst werden. Spätestens bis, wie gesagt, ich hatte es ja gesagt, nach der Tour werden wir etwas übergeben, das auch öffentlichkeitswirksam mit der Politik, also mit der höchsten Politik, wir organisieren das derzeit gerade und da sind wir alle sehr gespannt und da können Sie auch sehr gespannt sein, das ist nicht mehr lange hin. Und ich sage mal ganz einfach, dann geht es los. Letztendlich, was es wirklich kostet, das wissen wir, wenn wir die Unterschrift unter den Vertrag machen. Dann wissen wir, was es wirklich kostet. Ne?
Muss man nicht vorher, bevor man was kauft, nicht vorher den Preis kennen?
Ja, wir haben ja eine Kalkulation gemacht, das habe ich ja gesagt, mit der wir im Moment leben können. So, ja, so, mit der wir leben können, mit dem die Länder leben können, ja, die daran beteiligt sind. Und wie gesagt, der Bund muss letztendlich auch mit einsteigen. Das steht außer Frage und das wird auch passieren. Also wir waren, wie gesagt, bei Frau Schenderlein, wir haben guten Kontakt zum Bundeskanzler, guten Schriftverkehr. Und wir haben auch ständig eben entsprechenden Kontakt mit den Leuten von der ASU. Ja, also wir telefonieren wöchentlich miteinander, wie gesagt. Und die ASU ist, wie gesagt, auch sehr darauf orientiert, möglichst nach der Tour, kurz nach der Tour, ein entsprechendes Papier übergeben zu bekommen. Und das wird mit ganz großer Sicherheit auch passieren, sage ich jetzt einfach.
Ganz kurz nochmal dazu, weil interessiert mich einfach, was ist das dann genau? Also sind das verbindliche Zusagen, ein verbindliches Konzept über Streckenführung oder was steht in so einer offiziellen Bewerbung dann genau drin?
Nein, in der Bewerbung steht natürlich, also klar, da steht natürlich drin, wie wir aufgestellt sind, wer das Ganze unterstützt. Da stehen Grußworte drin, von angefangen vom Bundeskanzler über die Ministerpräsidenten, der französische Botschafter, alle, was Rang und Namen hat und auch große Sportgrößen, die haben dort Grußworte drin. Die zeugen nochmal, dass sie voll und ganz hinter dieser Bewerbung stehen, weil das ist wichtig für die Franzosen. Ja, wenn man sowas sagt. Natürlich sind dort Streckenvorschläge drin, ja, wo wir langfahren würden, gerne langfahren würden. Letztendlich entscheiden das auch die Franzosen. Das macht ein Streckenplaner, der Gouvenou, und der schaut sich das ganz genau an und das seien Kriterien und danach wird es gehen und wir werden das auch akzeptieren, gar keine Frage. Wir haben jetzt im Moment Vorschläge gemacht, die sind auch drin in dem Buch. Und ich denke, das wird man dann eben auch entsprechend dann auch sehen können. Das ist natürlich immer ein Problem, wenn man jetzt damit rauskommt, deswegen werde ich heute dazu auch im Detail nichts sagen, wenn man damit rauskommt, dann rufen 5, 6 rufen super und eine ganze Armada ruft, ah, oh Mist, und wir nicht dabei.
Ich hoffe, so dass es umgekehrt ist. Ich hoffe, dass es umgekehrt ist.
Ja, das ist meist aber es ist zumindest kann man das erwarten. Deswegen sagen wir das auch immer wieder. Letztendlich entscheidet das die ASO selber. Aber ich denke, wir haben uns wirklich Gedanken gemacht darüber. Und da können wir uns auch nochmal austauschen, Fabian, weil mittlerweile sind wir da in der letzten, sagen wir mal, Sichtkontrolle darüber, wie das Ganze aussieht. Auch mit der ASO Deutschland, das muss ich dazu sagen, weil mit der ASO Deutschland haben wir auch eine enge Verbindung mit der Marin Hopf. Wir reisen derzeit gemeinsam durch die Gegend, weil wir eben gute politische Verbindungen haben, reisen durch die Gegend, um eben auch die Deutschland-Tour wieder groß zu machen. Das ist eine der nachhaltigen Komponenten von diesem Projekt, dass wir sagen, wir wollen eben auch wieder eine große Deutschlandtour haben, denn die findet jedes Jahr statt. Und wir wollen uns auch um die deutschen Meisterschaften weiter kümmern. Ja, gar keine Frage. Auch das war in den letzten Jahren immer schwierig, eine deutsche Meisterschaft in der Straße hier zu organisieren. Und das ist bei der diesjährigen glücklicherweise jetzt alles gelungen, aber die Jahre davor war das immer eine Zitterpartie, das muss man einfach auch so sagen. Also das sind die Dinge, die wir jetzt neben dem ganz großen Ziel Grand Départ hier auch organisieren. Und da arbeiten wir auch mit dem Team zusammen, was in Frankfurt sitzt von der ASO Deutschland, die kennen sich da wirklich aus, sodass wir nicht irgendeine blinde Geschichte dort abgeben, wo wir uns irgendwas vorstellen, was keine reale Chance hat, dort zu bestehen. Mhm. Also was steht da drin, diese Streckenplanung, dort stehen drinne bestimmte Points of Interest, die ganz wichtig sind, die uns wichtig sind, die der Politik wichtig sind, die wir da zeigen wollen.
Also
da
Sehenswürdigkeiten, Aushängeschilder.
Genau, ja. Genau, Sehenswürdigkeiten. Wie gesagt, Geschichte ist da drin aufgeführt. Alles Dinge, die, sagen wir mal, diesen Tourstart, diese 3 vollständigen Etappen auch nochmal richtig unterfüttert, warum das unbedingt aus unserer Sicht sein muss, wie wir die ASO überzeugen können. Klar ist, hat's in dem Sinne bis jetzt noch nicht gegeben. Aber ich denke, wie gesagt, es ist eine tolle Story, wir haben ein tolles Narrativ hier, 40 Jahre Mauerfall, 40 Jahre Eiserner Vorhang, 40 Jahre, in denen sich ganz Europa geändert hat, ja, und das alles mit, sagen wir mal, im Wesentlichen der friedlichen Revolution hier in Deutschland. Und ich denke mal, das wird die ganze Welt aufsaugen und deswegen wird das ein großer Erfolg. Denn man muss natürlich auch immer wieder sagen, klar, es ist eine kommerzielle Veranstaltung und die ASO ist im Wesentlichen ein Medienhaus, ja. Und sie finanzieren sich eben aus Einschaltquoten, aus Werbung, aus Sponsoren. Ja, das ist eigentlich auch so ein Punkt, wo wir als Deutschland ein großer Markt sind. Ja, wir haben ein großer Markt und auch das Interesse hat natürlich die ASO, das wirklich zu erschließen, den Markt mehr zu erschließen. Wie gesagt, es wird ja nun auch bald neben der ARD auch das ZDF noch wieder mit einsteigen. Und vielleicht gibt's dann auch für die ASO bessere Fernsehverträge, ich weiß es auch nicht, zumindest wird da dran gearbeitet, ja, und deswegen machen wir uns eigentlich dann wirklich große Hoffnung, dass wir, ja, noch vor dem Jahr 28, wenn das ja eigentlich ganz offiziell dann verkündet wird, dass wir da bis dahin dann auch einen entsprechenden Zuschlag haben.
Ich merke schon, es gibt natürlich Skeptiker, das ist auch, finde ich, völlig nachvollziehbar, es geht um viel Geld, da muss man genau drauf gucken, aber es gibt auch eben viele und auch hier in unserer Runde, die sagen, ey, wir müssen das einfach mal machen. Und wie Sie ja sagen, Herr Hofmann, was für eine wahnsinnig tolle Geschichte, einfach 40 Jahre nach dem Mauerfall, das ist eine friedliche Revolution gewesen, auf die wir in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr stolz sein dürfen, gerade die Menschen im ehemaligen Osten, und das nochmal zu zelebrieren, wäre eine riesengroße Symbolik und ich glaube, dass Deutschland da ganz gute Chancen hätte. Fabian und Flo, ihr würdet das dann im Fernsehen übertragen?
Man muss jedes Jahr neu nominiert werden.
Ja, genau, aber wir wissen ja, das wird schon irgendwie klappen. Was würdet ihr euch denn,
ich bete für Flo,
welche Point of Interest, wie Herr Hofmann gerade sagte, seht ihr, was würdet ihr euch wünschen, wo müsste die Tour dann langführen. Fabian, auch du mit deinem Hintergrund wissen, worauf die ASO im Zweifel auch Wert legt.
Bergwertung Merane.
Steile Wand von Merane. Ich
diese Rampe, ja.
Noch, genau, U23-Zeiten bin ich da drüber gefahren, Friedensfahrt, habe ich noch gute Erinnerungen dran. Ich werde einen Teufel tun, jetzt irgendwas hier raushauen und irgendeinen Ort zu nennen oder irgendwas Besonderes. Ich würde mich tierisch freuen, wenn es einfach stattfindet, weil ich glaube, wir brauchen in Deutschland jetzt gerade so ein Leuchtturmprojekt und das braucht man einfach, um alles andere auch anzuschieben. Wir sehen ja auch das deutsche Team Little Trek hier zum Beispiel, was das ja insgesamt halt auch anderen Sponsoren mit sich zieht. Also wenn große Firmen mit einsteigen und wenn es ein großes Event gibt oder sowas wie die Tour de France, und wir haben jetzt einen Florian Lipowitz, der auch ordentlich zieht, da können wir auch, also da spreche ich jetzt mal aus ganz anderer Sicht, ich habe letzte Wochenende mit unserem Verein ESV Münster ein kleines Rundstreckenrennen organisiert, was wir jedes Jahr machen und wir hatten seit über 200 Starter und Starterinnen. Wir haben 38 Frauen, glaube ich, gehabt, wir haben angefangen vor 4 Jahren mit 8 Frauen und das sind einfach so Dinge, es geht gerade berghoch, auch im Nachwuchssport, also wir haben auch noch nie so viele Nachwuchsfahrer gehabt und ich glaube, wenn die Tour in Deutschland starten würde, dann würde es nochmal einen richtigen Schub geben und nicht nur der Region hier oder da oder dort, sondern Gesamtdeutschland. Und wir sehen es bei den Jedermann-Veranstaltungen, wie die gerade boomen, das finde ich auch schön, das ist auch gut, das ist auch zum Finanzieren der extrem teuren Rennen, die sind einfach teuer, die Absperrmaßnahmen sind exorbitant teuer, deswegen brauchen wir auch solche Veranstaltungen, also die Jedermann-Veranstaltungen, die halt Geld da reinspülen, aber bei mir schlägt ja auch noch so ein Rennfahrerherz und ich würde mir einfach wünschen, dass das auch dann bei den kleineren ankommt und das wird es, also wenn du davon erzählst, dass du am Straßenrand standest und die Tour geguckt hast, so war das bei mir auch. Also ich habe die ersten Rennen in Frankfurt, bin ich mit meinem Bruder hingefahren, der ist da gefahren, ich stand am Straßenrand und das hat mich einfach gepackt. Und ich glaube, wenn die Tour in Deutschland startet, dann kriegen wir da im Nachhinein auch wieder einen richtigen Boom.
Es kommt noch dazu, dass der Termin 2029 ideal ist. Es gibt keine Kollision mit einem großen Fußballereignis,
doch,
beispielsweise.
Doch.
Was haben wir?
Fußball-EM der Frauen in Deutschland zur selben Zeit.
Das stimmt.
Es ist nicht gut.
Es ist zum Glück aber nicht ganz so lang.
Ja, aber es ist natürlich PR-mäßig die recht. Aufmerksamkeit.
Du hast recht, ja.
Der DFB
ich war so auf die Männer-WM.
In die WM 2011 hat der DFB allein für Marketing 20 Millionen investieren können. Das macht alles andere platt. Das ist eine echte, also das ist jetzt böse gegenüber dem Fußball.
Aber trotzdem hast du natürlich in der Wahrnehmung, hat Flo schon recht, es ist trotzdem immer noch nicht, wer weiß, wie es in 3 Jahren ist, aber natürlich nicht ganz zu vergleichen mit einer Männer-WM, wie wir sie jetzt haben. Also da,
aber Leipzig ist zum Beispiel auch Spielort.
Ja, da müsste man natürlich auch eine Lösung finden, genau, klar.
Einer unserer Mitglieder, unser Vereinsmitglieder, ist Vizepräsident beim DFB, der Hermann Winkler. Mit dem haben wir das genau durchgeknobelt, ob das machbar ist oder nicht.
Aber der wird das zu dir nicht verschieben, glaube ich.
Ja, der hat sich sogar sehr dafür eingesetzt, dass es Spielorte im Osten gibt. Ja, aber wie gesagt, Leipzig können wir, nur weil die Frauen dort spielen, niemals da außen vor lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, von da ging ein großer Teil der friedlichen Revolution los. Aber wie gesagt, auch das ist nicht sicher, muss man dazu sagen.
Wenn die FIFA sagt, hier findet nichts anderes statt als Fußball, dann...
UEFA in dem Fall.
UEFA.
Und tatsächlich musste der Grand Départ in Kopenhagen um ein Jahr verschoben werden, weil die Europameisterschaft 2020 auf 21 ging wegen Corona mit Spielort Kopenhagen. Und damit war der Tourstart futsch für Kopenhagen 21, musste dann auf 22 gehen. Ja. Es ist ein Turnier. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob die UEFA-Regeln, die so sind, das wissen wir, da darf nichts anderes stattfinden in den Spielorten, aber es ist eine EM der Männer gewesen. Ob das für die Frauen dieselben Regeln gibt, das weiß ich ehrlicherweise nicht.
Und trotzdem, Flo, um deinen Pfad nochmal aufzugreifen, du hast natürlich recht, also eine Frauen-EM hat eine andere Strahlkraft als eine Fußball-WM der Männer und die Konkurrenz wäre nicht ganz so groß im Jahr 29, weil es ist ja jedes Jahr irgendwas, findest du immer was Konkurrenz ausstrahlen könnte, aber das wäre schon ein guter Zeitpunkt.
Aber Fabi hat eben noch angesprochen, was bei ihm im Verein passiert, an jungen Menschen, Mädchen und Jungs, die jetzt Radfahren. Wir schauen natürlich auf unsere Währung und das sind die Einschaltquoten. Und da geht es nicht nur um die blanke Zahl, so und so viel Prozent. Wir schauen auch sehr genau hin, wer schaut uns zu? Und was uns überrascht hat in den letzten Jahren und vor allem sehr gefreut ist, dass sehr viele junge Menschen, und wir reden da über 9- bis 14-Jährige, das ist so ein Ding, so ein Abschnitt, wo du denkst, wie, die gucken sich 4 Stunden Radrennen an, wenn die durchs Maisfeld fahren? Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, das sei die Generation 20 Sekunden. Nein, das sind sie eben nicht. Und davon bekommen wir immer mehr. Manchmal denke ich, vielleicht haben wir es auch gut gemacht, wir haben sie ja auch eingeladen, sich zu beteiligen, aber sie sind da. Und sie werden, ich glaube nicht, dass sie weniger werden, weil es jetzt auch noch dazu ein sympathisches Vorbild gibt, der da mitfährt. Ja. Ja? Und die alle mitzunehmen, 2029 sind sie dann halt 14 oder 15. Das meine ich damit. Man kann natürlich dann durch diese Vorbilder, man kann begeistern, man kann wirklich was bewirken. Deswegen ist 2029 schon ein sehr guter Termin.
Also wenn wir die jetzt noch in die Vereine kriegen, dann haben wir was geschafft.
Ja, ich weiß, dass das schwierig ist.
Ich meine, Florian,
beim Mountainbiken rennen sie, glaube ich, die Bude ein, ne?
Florian ist das beste Beispiel. Er stand am Straßenrand, hat das total super gefunden. Und was hat er gemacht? Er hat Handball gespielt.
Ja, ich hatte 3 ältere Brüder, die haben mich mitgeschleift. Aber ich habe es auch nicht bereut.
Irgendwas
aber
ist immer.
Die beiden haben deine Frage nicht beantwortet, Moritz.
Ach so, ja, das stimmt.
Soll ich mal?
Ja, warte, ich wollte nur einmal kurz nochmal sagen, also wir können uns auch einfach hier im Publikum umgucken. Da sind auch sehr viele junge Menschen, also auch 9- bis 14-Jährige. Und wenn wir uns die Tour angucken, am Streckenrand stehen unfassbar viele junge Leute, auch gerade aus Deutschland wieder. Das hat sich in den letzten Jahren wirklich entwickelt. Und die kommen dann alle auch 2029 nach Berlin, nach Leipzig, nach Jena, nach Erfurt, Magdeburg, also da ist ja eine Menge zu bieten, um jetzt wieder die Frage zu stellen, die Holger mich erinnert hat. Fabian ist schon ausgewichen. Was würdest du dir wünschen, Flo? Was muss unbedingt der Welt gezeigt werden?
Ich habe ja gesagt, Bergwertung in Merane. Ja. Also eines, ich weiß es nicht, was ich mir wünschen soll. Generell fände ich es toll, wenn es in Deutschland stattfindet. Und dass wir ja auf den Osten jetzt festgelegt sind, super. Ich finde es gut. Ich finde diesen Termin, diese Überschneidung, dieses Andenken, ich finde das alles großartig. Aber ich habe keine Vorstellung, was jetzt die ideale Zielgerade ist. Und nochmal, der Name Thierry Gouvenou ist ja schon gefallen. Auch in Saarbrücken damals, Anfang der 2000er Jahre, hatte sich die Stadt Saarbrücken sehr genau ausgedacht, oh, das wäre aber cool. Hier, da machen wir es und dann kommen da die Buden hin und so. Und dann kam der damalige Streckenplaner hin und hat ihnen gesagt, übrigens, da ist es. Ist nämlich logistisch viel besser.
Ja,
da geht es ja eben Technikzonen und all so einen ganzen Kram und Evakuation, wie kommen alle wieder weg? All das spielt ja dann eine Rolle. Aber viel wichtiger ist ja, wo fährt man dann entlang?
Ja,
und nicht nur die Zielgerade. Da siehst du nämlich genau den Ausschnitt.
Aber das sind halt Dinge, man kann das nicht von hinten aufzäumen, das Pferd. Ne? Also man muss vorne anfangen und sagen, will man das oder will man das nicht?
Ja.
Und wenn man das will, dann muss man halt gucken, weil ganz viele Faktoren da ja auch bei sowas mit einspringen. Es ist nicht so, dass man sagt, wir gehen jetzt da in das Stadion und dann ist da das Fußballspiel oder das Handballspiel oder was auch immer, sondern wir sind auf öffentlichen Straßen, wir müssen uns unser Stadion dann bauen und da spielen so viele Faktoren auch mit rein. Ich meine, die Straßen müssen auch geben, es muss die Brücke 2029 noch geben, ist nicht immer ganz selbstverständlich.
Nicht das in Deutschland.
In den letzten Jahren festgestellt.
Ja, aber weißt du, was interessant sein wird? Die Vorbereitung, ja, auf die Strecke.
Ja.
Also weniger jetzt, wer fährt denn da von den 176 oder 184 Fahrern, je nachdem, wie viel wir dann am Start haben, sondern die Vorbereitung auch auf die Orte, auf die Landschaften. Denn die Menschen kennen sich natürlich total gut aus.
Scheiße, ist
ja klar.
Die wissen dann, wenn du Mist erzählst.
Krieg das mit. Genau. Ja, ich meine, ich investiere ja sehr viel Zeit in die Vorbereitung der Strecken und bin
das auch hört,
2026 auch fertig. Ich habe das abgeschlossen, jetzt auch wegen der Fußball-WM. Aber da heißt es nochmal genauer hinschauen und noch feiner zu recherchieren nach den kleinen Geschichten am Rande. Mich würde ja vor allem interessieren, weil Jörg ist hier zu Hause, wo du gerne langfahren würdest. Was würdest du denn gern sehen?
Ich muss erst mal sagen, ich kenne die Streckenvorschläge und ich kann Ihnen sagen, das wird jeden Tag ein Massensprint. Also ich mache nur mal ein Beispiel. Marcel Kittel ist ins gelbe Trikot gefahren in Harrogate. Die Etappe hatte knapp 3000 Höhenmeter. Da ist keine Etappe dabei, die 2500 Höhenmeter hat. Also da wird kein Sprinter heutzutage in die Knie gezwungen. Wir haben 3 Tage Massensprint und deswegen. Aber das ist auch völlig egal, weil es ist ja schon oft gesagt, jetzt Thierry Gouvenou entscheidet, was passiert. Und wenn der am Ende eine Bergankunft auf dem Inselsberg haben möchte, dann wird das passieren. Also und dort... Und dort kann man eine Selektion herbeiführen. Ich glaube nicht, dass die ASO einen 10 Kilometer Prolog, Holger, du hast recht, es gibt eigentlich keinen Prolog mehr in dieser 4-Tage-Konstellation, wahrscheinlich schon gar nicht. Dann ist es halt ein Einzelzeitfahren über 10 Kilometer, ist ja völlig egal, wie das Kind heißt. Und danach fahren wir 3 Tage Radrennen in den neuen Bundesländern. Und ich glaube nicht, dass der 3 Tage Massensprint will. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, es sei denn, es fällt jetzt noch ein neuer Marcel Kittel vom Himmel, der dann 3 Tage in 9 Bundesländern die Etappen gewinnen kann. Aber den sehe ich aktuell nicht. Und ich glaube, da sind wir eher bei den Problemen, die wir diskutieren sollten. Klar, es ist schön, wenn die Kinder an der Straße stehen. Aber nochmals, habe ich vorhin schon gesagt, noch viel cooler wäre es, wenn wir die in die Vereine kriegen und wenn wir noch das eine oder andere Talent dabei finden würden.
Ja, also unser Verein hat sich in den letzten... Unser Verein hat sich in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt. Also wir kriegen die. Wir haben über 90 Lizenzen, wir haben immer 30 Lizenzen gehabt. Also wir sehen auch, und auch vielleicht auch durch Lübkowitz, durch die ganzen Erfolge und durch die Übertragung, da entsteht schon was. Es ist aber das ist richtig, es sind sehr viele Rennen weggefallen und sehr viele Vereine auch, gerade da, wo ich herkomme, Münsterland, Ruhrgebiet, die es nicht mehr gibt. Aber ich sehe auch wieder eine Bewegung in die Vereine.
Das ist hier auch so.
Und da sehe ich einfach so ein Aufschwung. Und da denke ich einfach, da wird so eine Tour de France einfach ja, extrem nochmal zu helfen.
Das ist hier auch so, aber wie gesagt, am Ende ist trotzdem, sind wir alle auf der Suche nach Talent. Da ist die Masse erstmal die eine Seite, wir brauchen Masse, um Talente zu finden. Aber ich glaube, am Ende Talent von dem Beginn des Lösens einer Lizenz zu entwickeln, das sind die Herausforderungen, die wir haben. Und da haben wir die ein oder andere Baustelle in unserem Land.
Wir werden oder würden großartige Bilder aus Deutschland sehen. Das haben wir ja bei der Tour inzwischen auch. Wie oft ist eine Etappe, geht die zu Ende in irgendeinem Gewerbegebiet, was aber am Ende auch egal ist, weil die Bilder gehen trotzdem von der Innenstadt dann eingefangen vom Helikopter in die Welt. Und also man muss heutzutage nicht mal mehr in die Fußgängerzone, um eine Stadt zu präsentieren. Und man kann auch am Stadtrand das Ziel aufbauen und trotzdem kommen die Bilder. Und das ist sicherlich auch dann erstrebenswert. Jörg, weil das jetzt häufiger schon zur Sprache kam, wie schwierig ist es, beispielsweise nicht nur normale Straßenrennen zu veranstalten, sondern auch deutsche Meisterschaften. Davon kannst du ein Lied singen. Mit deinem Team zusammen, ihr habt es auf die Beine gestellt. Kommende Woche, am Wochenende, finden die deutschen Meisterschaften hier in Thüringen statt. Wie schwierig war das für euch, diese Wettkämpfe zu organisieren?
Nee, erstmal hatten wir nur 5 Monate Vorlaufzeit. Wir haben ja den Hut in den Ring geworfen, weil es keinen Ausrichter für eine deutsche Meisterschaft gab für dieses Jahr. Dann hatten wir eigentlich einen Ort gefunden, hatten auch eine Zusage vom Bürgermeister. Dann hat die Verwaltung in dem Ort dem Bürgermeister klargemacht, dass das mit viel Arbeit und Stress verbunden ist. Und
hoppla.
Hoppla, ja. Und dann hatten wir 8 Wochen später, also dann Ende Februar, eine Absage von dem Ort, der uns erst eine Zusage gegeben hat. Dann haben wir neu angefangen im März mit dann 3 Monaten Vorlaufzeit. Haben das jetzt auf die Beine gestellt, haben das auch durchfinanziert. Herr Hofmann, da warte ich übrigens noch auf den Anruf von Herrn Prokop, der mir zugesagt war, der wollte auch noch ein bisschen Geld einsammeln, aber das war auch im März. Und er wollte eine Woche später zurückrufen, hat er bis heute nicht gemacht. Also dann auch nochmal zu dem Thema Unterstützung für deutsche Meisterschaften, nochmal eine kritische Anmerkung von meiner Seite. Es ist natürlich extrem schwer und es scheitert nicht an dem politischen Willen, das will ich unterstreichen. Da hat Thüringen sich sehr ins Zeug gelegt, dass wir die deutsche Meisterschaft haben. Es scheitert eher an Verwaltungen, die da keinen Bock drauf haben. Das ist so. Da haben wir jetzt Glück, dass wir da mit Bad Liebenstein einen Ort gefunden haben und mit Brotterode. Sind 2 Landkreise, die wir dort auch durchfahren, wo auch die Landräte dahinter stehen, wo dort auch die Verwaltungen dahinter stehen. Haben wir trotzdem auch mit der einen oder anderen Baustelle zu kämpfen bei der Auswahl der Strecken und so weiter. Aber dort gibt's Wintersportvereine, die haben Lust drauf. Wir bewegen an den 3 Tagen knapp 500 Ordner. Das muss man sich auch vor Augen führen. Da ist die Bereitschaft in unserer Gesellschaft auch nicht mehr so, wie sie vielleicht mal war, dort auch sich einen ganzen Tag an den Straßenrand zu stellen und einen Waldweg zu bewachen oder auch eine Toreinfahrt oder was auch immer. Damit haben wir zu kämpfen und wir haben natürlich auch mit behördlichen Vorgaben zu kämpfen, was Absperrmittel angeht und so weiter. Wir haben uns allein unser Verkehrsdienstleister, der ruft 50.000 Euro auf für die Dienstleistung, und das ist schon ein Freundschaftspreis, weil wir mit dem schon 20 Jahre zusammenarbeiten und der selber auch aus dem Radsport kommt. Und das sind eben die Dinge, die dann am Ende so eine Meisterschaft teuer machen. Wir reden jetzt gerade für die 3 Tage deutsche Meisterschaft über ein Budget von 400.000 Euro. Ja, und das ist jetzt nicht wenig. Und uns war vor allem auch wichtig, dass die Nachwuchsklassen auch fahren. Wir hätten auch sagen können, wir machen uns einen schlanken Fuß, wir machen das für die Elite und das Zeitfahren noch für die U23 on top, aber die Straßenrennen nur für die Elite. Hätten wir viel weniger Stress gehabt in der Organisation, aber nochmal auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben, ich glaube, das ist das, worauf wir achten müssen, dass wir Nachwuchs auf die Straße bringen, dass wir denen Strecken bieten, dass die fahren. Nur dann haben all die Dinge, die wir gerade diskutiert haben, auch irgendeinen Wert im Umkehrschluss. Und ich finde die Tour de France geil und ich fände es super, wenn die hier nach Thüringen kommt. Nochmal, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, und auch die Politik findet es gut. Absolut. Das ist definitiv so. Aber es ist eine Illusion, dass dann danach viele Talente in dem Radsport landen. Das haben auch Olympische Spiele nachgewiesen. In den Ländern, wo Olympische Spiele waren, gab es danach nicht mehr oder weniger Talent. Das ist also, das ist ein nettes, weiches Argument, was man ins Feld führen kann, aber es hat keinen Wert.
Aber die Engländer sind, glaube ich, ganz gut geworden nach
12. Die waren vorher schon gut mit Wiggins.
Ja, aber das war ja im Zuge der von 2012. Also das war die schon Vorbereitung. 2000,
die waren schon 2004 Weltmeister im Vierer,
Fabian. Ja. Aber trotzdem, sie haben sehr viel Nachwuchsarbeit gemacht, es ist sehr viel Geld dort reingeflossen in den Radsport, und guck mal, wie viele jetzt bei der Tour de France dabei sind, wie viele Engländer
und
wie viele.
Ja, aber da warte ich ja drauf, dass dieses Geld jetzt reinfließt, dass wir dann zur Tour de France irgendwann mal wieder jemanden haben, der um den Gesamtsieg mitfährt. Aber das sehe ich nicht, Fabian.
Herr Hofmann wollte noch was sagen.
Ja, also diese Probleme, die sind mir natürlich voll bewusst, das ist doch gar keine Frage. Ich meine, ich bin ja selber mittendrin als Präsident vom Radsport. Ja, das kenne ich. Ja, aber wie gesagt, das ist eben auch unser Ansatz, ja, dass wir sagen, wir wollen ein großes Ziel haben. Das ist 29, das sind noch ein paar Jahre hin. So, das Ziel haben wir, und bis dahin wollen wir arbeiten an dem ganzen Thema Radsport. Wir wollen genau die Leute in die Vereine bringen, und wir wollen vor allem auch, dass die Leute in den Vereinen bleiben. Nicht, dass sie nach der U15 alle verschwunden sind, wie das heutzutage so der Fall ist. Dass man eben bei Zeiten anfängt. Wir wollen Breitensportsachen machen, wir wollen Kinderrennen machen, wir wollen das alles machen bis dorthin. Das ist unser Ziel, dass da eine Nachhaltigkeitskomponente mit enthalten ist, eben von eben kleinen Geschichten von Rennen, die wieder möglich sind, durch Vereine organisiert, eben durch Zugehen auf die Politik und mit so einer Argumentation, denke ich mal, in Richtung Tour de France oder Großereignis hat man dann immer bessere Karten. Das ist überhaupt das Hauptproblem. Wenn ich 3 Monate oder 4 Monate vorher anfange, bei irgendeiner Kommune anzufragen, ob sie eine Tourstadt oder von der Deutschlandtour mal machen würden oder gerade mal eine deutsche Meisterschaft oder sowas organisieren würden oder übernehmen würden und so weiter, dann ist es einfach zu spät. Wir müssen bei Zeiten anfangen. Wir sind derzeit unterwegs, genau zum Thema deutsche Meisterschaften, die entsprechenden Regionen anzusprechen, jetzt schon, ja, für die nächsten Jahre. Das muss man zeitig machen. Wir haben uns aus diesem Grunde zusammengetan, mag man jetzt auch sagen, was man will, mit German Cycling oder früher dem Bund Deutscher Radfahrer. Wir werden da eine gemeinsame Durchführungs GmbH gründen dort, die letztendlich auch Veranstalter dazu wird. Und wir werden über diese Veranstaltungs GmbH insbesondere Sponsoren ansprechen. Das ist auch so ein Punkt, das wollte ich nochmal sagen dazu. Es gibt diese Sponsoren. Wir werden für die Tour 3 große Sponsoren, nationale Sponsoren haben, die uns da wirklich auch mit den entsprechenden Beträgen unterstützen. Wir sind da mittlerweile sehr gut dabei, und da kann man auch leicht nachrechnen, wer das sein könnte. Müssen Sie einfach nochmal nachdenken. Also unser Verein hat sich vor 2 Jahren gegründet. Ja, wir haben bis dato noch nicht einen einzigen Euro aus öffentlicher Förderung bekommen. Wir haben das bis jetzt nur aus Sponsoren bekommen. Und das sind auch Beträge, die sind mittlerweile weit über 600.000 Euro aufgelaufen, weil es eine Menge Arbeit war. So, also auch das funktioniert. Aber wie gesagt, man muss zeitig dort anfangen, man muss gezielt dort vorgehen, man muss ein wirkliches ein Ziel haben und darauf hinzuarbeiten. Also da sind wir jetzt unterwegs. Auf der einen Seite solche Geschichten wie deutsche Großereignisse, deutsche Meisterschaften, Deutschlandtour, aber dann eben auch Vereine damit dahingehend zu unterstützen, dass wir auf die Politik zugehen und sagen, diese bürokratischen Hürden, diese enormen Kosten, gerade was die Sicherheit betrifft, ja, dass man da wirklich einlenkt und irgendetwas macht, damit auch ein normaler Verein wieder in der Lage ist, überhaupt ein Radrennen durchzuführen.
Ja, aber die Schwierigkeit hat Jörg Werner ja gerade geschildert, dass dann eben doch Kommunen wieder abspringen und dann muss es eben so kurzfristig werden. Wir haben es letztes Jahr in der Pfalz erlebt. Da war, glaube ich, 3 Wochen vorher noch nicht ganz klar, ob das überhaupt stattfinden kann alles. Also es ist offensichtlich extrem schwierig, allein schon deutsche Meisterschaften austragen zu können. Also wie peinlich wäre das übrigens auch, wenn man die absagen müsste. Wie ist denn die Unterstützung vom Verband da? Also German Cycling heißt es ja jetzt. Der Verband muss ja ein Interesse daran haben, dass diese Wettkämpfe stattfinden. Wie ist die Situation?
Nee, ich habe ja gerade erfahren, dass es ab nächsten Jahr eine GmbH gibt, wo der BDR oder German Cycling beteiligt ist. Da wird wahrscheinlich alles besser. Also davon gehe ich jetzt aus. Die Unterstützung besteht darin, uns E-Mails zu schreiben mit Veränderungen der Zimmerbelegung und mit der Belegung des VIP-Bereichs. Das ist die Unterstützung, die wir kriegen. Sonst hält sich das extrem in Grenzen. Also wir kriegen neutrale Materialwagen noch. Das kriegen wir noch vom Bund Deutscher Radfahrer.
Und wahrscheinlich eher eine Forderung, was Sie gerne noch haben möchten. Ich weiß nicht, auf was ihr euch geeinigt habt, aber es gab halt auch Zeiten, das sind die Zeiten eines Jan Ullrich, eines Erik Zabel, da haben die Städte natürlich schon ein bisschen Schlange gestanden und wollten das gerne ausrichten. Da waren auch Sponsoren da und der Bund Deutscher Radfahrer hat die Hand richtig aufgehalten, das weiß ich auch, von Veranstaltern. Auch der muss deutlich runterkommen und sagen erstmal danke, dass ihr es überhaupt macht. Ja, da muss eine große Dankbarkeit dafür sein, dass 400.000 Euro, du hast eben die Zahl da genannt, das ist ein gewaltiger Brocken für eine Veranstaltung, die natürlich leistungsorientiert ist, aber im Jugendbereich ist es eben keine Profiveranstaltung. Es muss unbedingt da Unterstützung klar von den Kommunen kommen, aber der Bund Deutscher Radfahrer muss in erster Linie mal Danke sagen und ganz, ganz viel unterstützen.
Letztlich, wenn man sich mal 30 Jahre zurückblättert, deutsche Meisterschaften, dann lernt man, dass ganz viel im Prinzip von 4, 5 Menschen getragen wird. Die Familie Merkel, glaube ich, ist nach den Erlebnissen vom vergangenen Jahr auch erstmal geheilt mit dem wie auch immer gearteten Absprung von Kaiserslautern, das dann in Linden in ihrem Heimatverein zu machen, in diesem winzigen Ort dafür. Dann gibt's rund um Bensheim, die sehr rührig waren, das zweimal gemacht haben. Jörg Werner hier 2016 war es hier in Erfurt. Und dann gibt's noch die Crew in Bad Dürrheim. Und wenn man mal anguckt, die 30 Jahre, wie viele Bundesländer noch nie deutsche Meisterschaften, wir waren nie in Bayern und wir waren nie überhalb einer Linie Cottbus-Bochum. Niemals. Dann weiß man, dass einige sich dann ganz schlanken Fuß machen und es dreht sich irgendwie immer im Kreis. Es gibt Länder, wo es jedes Jahr im selben Ort ist. Das sollte ja mal so sein mit Bad Dürrheim. Da gab es aber auch jetzt diesen schlimmen Unfall beim Jedermannrennen und so weiter. Die sind da auch jetzt nicht mehr so begeistert von dieser Idee. Aber ich sehe es, also schön und gut GmbH, aber es muss auf der anderen Seite ja auch immer noch Interesse geben. Und sowas, wie wir in Stuttgart mal hatten vor ein paar Jahren, in so einer großen Stadt innen oder hier in Erfurt oder in Chemnitz, wo dann auch eine deutsche Meisterschaft mit 10.000 Zuschauern oder Zehntausenden sogar in Chemnitz und hier in Erfurt war, das wird von Jahr zu Jahr komplizierter, allein auch durch die behördlichen Vorgaben. Und dann kommen noch so Geschichten hinzu, die wir auch nicht ausblenden dürfen. Ja, Ordnungsämter sagen, es ist kompliziert und wir brauchen am Sonntag plötzlich XY Mitarbeiter, aber wir haben ja noch die Wahl und wir haben das Stadtfest und das Feuerwehrfest und das ist uns wichtiger und da bleibt mehr hängen für die Stadt. Warum sollten wir jetzt nochmal ein Wochenende unsere Mitarbeiter hier in Lohn und Brot setzen? Und vor einer Woche gab es ja in Hamburg den großen Triathlon. Da haben sich ganz offenbar, noch ermittelt ja der Staatsschutz, Bürger zusammengeschlossen unter dem Label, wir wollen unsere Freiheit zurück, deren Straße gesperrt war tagsüber für den Radpart des Triathlon und haben winzige Nägel verstreut und es gab schlimme Unfälle. in diesem Rennen mit 100 Stürzen und diesen 100 Geschichten.
Platten, 100 Platten.
Platten, 100 Platten, ja. Aber es sind auch Stürze, gab Schlüsselbeinbrüche und so weiter. Da weiß man,
womit man es auch vor zwei Jahren, ne? Drei Jahren.
Ja, womit man es auch theoretisch zu tun bekommen könnte, ja. Mit so einem Gegenwind, den auch politisch vielleicht keiner will. Und das muss man erstmal alles berücksichtigen. Und letztlich, vielleicht bin ich auch falsch informiert, aber Jörg, als Alternative, wenn das hier sich nicht gerechnet hätte, stand der Sachsenring, glaube ich, wieder. Dann hätten wir da wieder Kreise gedreht.
Das weiß ich nicht, also ich kenne die Alternative nicht.
Das war jetzt so semi-attraktiv.
Das habe ich auch so gehört, genau. Ja.
Aber hat denn German Cycling Danke gesagt oder die Hand aufgehalten?
Beides.
Wir haben's,
erst die Hand und dann
sich bedankt. Wir haben es ausdiskutiert und sind zum Ergebnis gekommen, das für uns gepasst hat.
Okay, also ihr seid zufrieden jetzt, dass ihr hinterher nicht sagt, so hätten wir das mal lieber nicht gemacht.
Frag mich das in drei Wochen nochmal.
Holger, was erwartest du? Wir haben, glaube ich, vorhin schon darüber gesprochen. Du hast, glaube ich, die letzten 25 Jahre jede deutsche Meisterschaft mitgemacht, mindestens. Bist also nächste Woche auch hier in Thüringen. Was erwartest du denn eigentlich sportlich? Das ist ein sehr anspruchsvoller Kurs, kann man sagen. Wer wird danach das deutsche Meistertrikot tragen dürfen, können, müssen?
Ja, ich bin mal gespannt, wer startet auf dem Kurs. Letztlich ist der Titelverteidiger natürlich einer der Favoriten mit Georg Zimmermann. Der Kurs ist ziemlich ähnlich dem im vergangenen Jahr. Vielleicht ein Tick, no, du schützt den Kopf, ein Tick schwerer, sehr viel schwerer. Sehr viel
schwerer. Jörg Werner nickt und zwar okay. Sehr vehement.
Naja, aber dann, Florian Lipowitz fährt nicht. Der geht dem Trubel aus dem Weg, ist natürlich auch für ihn, der in Österreich wohnt, ein gewisser Weg hierher, für ein Rennen wieder zurück, der zieht sich zurück in die Alpen und will in Ruhe nochmal ein Wochenende genießen, bevor es zur Tour geht. Das hat vorher für ihn glänzend gepasst, das wird er immer so machen, glaube ich. Georg Steinhauser wäre ein Kandidat, da war aber auch ein dickes Fragezeichen dahinter, denn sein Team hat ihm...
Georg fährt.
Fährt? Okay.
Ich weiß, er hatte Diskussionen mit der Mannschaft, aber das ist jetzt der Unterschied auch zu Florian. Er hat gesagt, das ist ein Kurs, wo ich deutscher Meister werden kann und da trete ich an. Und es war relativ zeitig klar, dass das Georg fährt.
So, dann haben wir zwei Georgs. Wobei, wenn es wirklich viel schwerer ist, wird es dann eher schon Richtung Steinhauser. Und dann stellt sich die Frage, was ist mit den Jungs von Tudor? Selbst wenn so einer wie Lennart Jasch, der super unerfahren und jung ist, glaube seine erste deutsche Meisterschaft dann, die er bei den Profis mitfährt, glaube nächstes Vorjahr weiß ich gar nicht so genau, der Schnellläufer war und der jetzt unter den ersten 15 war, selbst bei einem World Tour Rennen wie der ehemalige Dauphiné-Rundfahrt. Und die haben auch eine gute Crew zusammen, wenn sie alle kommen, mit Marco Brenner und so. Dann muss man mal schauen, was mit Lennart Kemner ist, der momentan mich so noch nicht überzeugt hat mit seiner Form, aber vom Potenzial her definitiv. Habe ich jetzt noch irgendeinen guten Kletterer?
Schachmann.
Du bist der Manager von Max.
Ich wollte gerade sagen, Transparenz, Jörg Werner ist Manager von Maximilian Schachmann.
Ja.
Hast du den Kurs auf ihn zugeschnitten?
Ja.
Das habe ich einmal gemacht vor 10 Jahren und es ist so grandios in die Hose gegangen, das werde ich nie wieder tun.
Dann haben wir natürlich Emanuel Buchmann, wie immer, der auch Meister geworden ist vor 3 Jahren auf einem bergigen Kurs, auch im Augenblick schwer einzuschätzen von der Form. Und natürlich, auch wenn es natürlich eigentlich vom Papier zu schwer ist, aber Nils Politt an guten Tagen, der kann ein Tour de France über den Tourmalet führen, dann schafft er es auch nach Brotterode, eigentlich. Und in Form ist er definitiv, denn er wird die Tour bestreiten und das ist sein Saisonhöhepunkt. Und er hat, glaube ich, auch gern das deutsche Meistertrikot dran. Der hat in
Sauerland nämlich damals, oder? Hat er da gewonnen?
Im Winterberg hat er gewonnen, genau.
Und das wollte ich nämlich auch sagen.
Da ging es auch ziemlich hoch am Ende.
Kurs und, ja. Ist noch schwerer. Noch?
Das weiß ich nicht. Nein, das kann ich nicht sagen. Es war auf jeden Fall ein schwerer Kurs. Aber dazu wollte ich noch mal ganz kurz was sagen. Da war nämlich auch schon die deutsche Meisterschaft und da war auch die Deutschlandtour. Und nicht nur einmal, sondern zweimal. Und jetzt gibt es auch eine Rundfahrt dort, eine U23 oder eine Nachwuchsrundfahrt. Und da hat die Deutschlandtour auf jeden Fall auch so einen Schub gegeben. Also in diesem Jahr sind die Städte auf Jörg Schäff zugekommen und haben gesagt, auch sowas wie da die Deutschlandtour, das würde ich auch gerne mal machen. Dann hat er gesagt, dann machen wir das in klein hier. Also, und das meine ich mit Leuchtturmprojekt. Und die Tour ist halt das Hundertfache von der Deutschlandtour.
Ja, aber du,
das
du,
hoffe ich
du,
einfach, du dass ja es sich sowas und dass sich dann auch Sponsoren draufsetzen. Ja? Also wir haben gesehen, dass so Red Bull und Lidl, wenn solche Sponsoren reinkommen, dann kommen auch andere, ziehen auch andere nach. Die sagen, wenn die sich das gut überlegt haben, die ganz Großen, dann können wir das vielleicht uns auch zutrauen. Und jetzt habt ihr natürlich ist das kein Garant, das will ich gar nicht sagen, aber wir haben es jetzt gesehen, das ist auf jeden Fall im Kleinen schon funktioniert.
Darf ich einen Satz noch zu werfen? Gewinnt die deutsche Meisterschaft? Es fahren da auch Frauen. Ich wollte auf jeden Fall noch den Satz, und die deutschen Frauen sind Weltklasse. Antonia Niedermayer ist gerade Zweite beim Giro d'Italia geworden. Der ist für die Frauen sportlich eigentlich wertvoller als die Tour de France, zumindest der Papierform nach, von der PR her natürlich nicht. Franziska Koch ist die Meisterin der beiden vergangenen Jahre, hat Paris-Roubaix gewonnen in diesem Jahr. Wenn ich jetzt höre, der Kurs ist so schwer, dann spricht es jetzt nicht zwingend für ein Duell. Dann ist, glaube ich, Antonia Niedermayer auch gerade durch Mannschaftsunterstützung im Vorteil. Da fährt auch noch Liane Lippert mit, jemand, der auch Tour de France Etappen gewonnen hat und auch beim Giro Etappen gewonnen hat. Das ist ein hochklassiges Rennen für die Frauen. Aber Antonia Niedermayer mit dem zweiten Platz vom Giro ist dann auf dem Kurs die Favoritin. Gehört für mich immer auch dazu, dass wir uns nicht nur auf die Männer konzentrieren.
Völlig richtig. Wären wir auch noch darauf zu sprechen gekommen. Das Thema hätte ich gleich noch eröffnet, machen wir auch. Eine Frage noch an Jörg Werner, Maximilian Schachmann, der Name fiel. Wie geht's denn mit ihm eigentlich weiter im kommenden Jahr?
Schauen wir mal. Also ich glaube, wichtig ist, dass er jetzt sportlich mal wieder in die Spur kommt. Es war natürlich ein sehr schlechter Start ins Jahr mit den beiden schweren Stürzen bei der Algarve und dann danach nochmal direkt. Das war sehr schlecht, er war super in Form, auch bei der Algarve. Ich glaube, das hat man auch an dem Tag gesehen. Dann bohrt er sich da in die Leitplanke ein, das war alles andere als gut. Und seitdem kämpft er so ein bisschen darum, wieder zurückzukommen. Er war auch lange raus, hatte lange mit den Sturzverletzungen auch zu tun. Jetzt fährt er die Tour de Suisse, da haben wir ja gestern die One-Man-Show gesehen. Dann habe ich gedacht, ich habe das Ergebnis irgendwie, gab es ein Komma verrückt oder so, das war 21 Minuten, 11 Sekunden oder so der Rückstand. Da habe ich gedacht, na, vielleicht ist es ja nur 2 Minuten und 11 Sekunden und die haben sich vertan, aber es waren dann tatsächlich 21 Minuten. Jetzt muss man gucken, wie er über die Tour de Suisse in Schwung kommt und dann, ja, er ist der Titelverteidiger am Zeitfahren und letztes Jahr hätte er auch eine Chance gehabt, sicher das Trikot auch im Straßenrennen zum dritten Mal anzuziehen. Hat dann einen allergischen Schock gehabt auf der letzten Runde, das war auch nicht so super und wir nehmen es, wie es kommt. Aber um die Frage zu beantworten, in erster Linie muss er sportlich in die Spur kommen und dann würde er Optionen haben für das nächste Jahr. Wir sind mit verschiedenen Mannschaften im Gespräch, auch mit der, wo er jetzt fährt, da ist die Tür auch nicht zu. Insofern ist mir da jetzt erstmal nicht bange.
Okay, auch eine gute Aussage. Dann kommen wir auf die Frauen zu sprechen. Wir sind in Thüringen und Thüringen hatte viele, viele Jahre lang ein wahnsinnig wichtiges Frauenrennen, die Thüringen Ladies Tour. Ich habe eben jemanden auch gesehen mit dem T-Shirt, glaube ich, hier vorne, ne? Zweite Reihe, genau. Wir haben viel über Geld gesprochen und über große Summen und nach allem, was man so gehört hat, ging es hier wirklich um eine vergleichbar wirklich kleine Summe, die am Ende gefehlt hat, um dieses Rennen aufrechtzuerhalten. Jetzt gibt's ein zaghaftes Comeback. Wenn ihr diese Folge hört, dann war das Rennen in Gera schon, also jetzt am Sonntag, am vergangenen Sonntag, für euch Hörer zu Hause, dass das Potenzial hat, auch wieder größer zu werden und vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren auch wieder über mehrere Tage zu gehen. Jörg, welche Informationen hast du da? Was tut sich hier in Thüringen mit Blick auf die Frauen?
Ja, ich weiß, dass das Rennen stattfindet jetzt am Sonntag. Jetzt mit dem Stress über die Meisterschaft konnte ich mich jetzt nicht damit beschäftigen, wie gut das Starterfeld ist und wer jetzt wirklich dort am Start steht. Ist natürlich mit der Tour de Suisse auch wieder eine große Konkurrenz zum gleichen Zeitpunkt. Allerdings ein guter Termin, eine Woche vor der Meisterschaft mit einem Eintagesrennen. Sind ja überall in Europa die Meisterschaften, also könnte das schon noch interessant sein, dass es ist. Und man kann nur hoffen, dass das auch wieder wächst und dass das wieder größer wird. Ich glaube, auch da ist die Unterstützung der Politik auch da. Ich glaube, da hat man schon auch verstanden, was da im letzten Jahr nicht alles super gelaufen ist. Die Organisation hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Dort sind andere Leute jetzt in der Verantwortung. Deswegen muss man einfach der Sache eine Chance geben, glaube ich, und kann nur darauf hoffen, dass das in gute Bahn kommt und dass vor allem auch Sponsoren sich dafür interessieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade für die Frauen, dass dort auch mehr in Richtung Sponsoring passiert. Dass nicht nur die Politik am Ende da gefragt ist, sondern dass man das über Sponsoren auch irgendwie refinanzieren kann, zumindest zu großen Teilen, dann macht man sich auch nicht abhängig von öffentlichem Geld. Das ist, denke ich, auch ein wichtiges Kriterium. Und ja, man hat, die großen Sponsoren sind ja schon angeklungen. Wenn, wie gesagt, wenn das, was Fabian ja skizziert, wenn das tatsächlich passiert, dann freuen wir uns alle im Radsport. Das ist ganz klar. So, aber es muss halt passieren. Und da bin ich jetzt nicht skeptisch oder sonst was. Ich bin da ziemlich Realist. Aktuell sehe ich das nicht. Also Lidl hat jetzt nicht gefragt, können wir euch helfen bei der deutschen Meisterschaft? Red Bull schon gar nicht. Deswegen, ja, warten wir es mal ab. Wäre schön, wenn was kommt. Aber es muss dann halt auch was kommen. Sonst sitzen wir in 5 Jahren wieder hier und reden über denselben Sachstand.
Also in 5 Jahren wieder hier sitzen können wir in jedem Fall. Mal gucken, welchen Sachstand wir dann haben, um bei den Frauen zu bleiben. Flo, du bist ja auch gut vernetzt, gut informiert. Welche Bestrebungen gibt es da? Welche Hoffnungen hast du auch, dass diese kleine Pflanze, die jetzt wieder gepflanzt wurde, wieder größer werden kann? Und welche Rolle könnten da auch die, Holger hat es erwähnt, deutschen Erfolge der vergangenen Monate spielen?
Das wollte ich gerade sagen. Es sind ja die Sportlerinnen selbst. Und das ist ja das Fatale an der Sache. Ist ja nicht nur der Stecker, der in Thüringen gezogen wurde. Der große Stecker ist ja auch in Stuttgart gezogen worden. Da wurde gerade ein großes Eintagesrennen etabliert. Und dann zieht man den Stecker wieder raus in dem Wissen, dass man nicht nur talentierte Sportlerinnen hat, sondern Weltklasse-Athletinnen. Mhm. Und auch da reden wir nicht über Millionensummen und wir reden über Stuttgart, wir reden über eine Metropolregion, der es eigentlich noch ganz gut geht in Deutschland. Das hat mich...
Da ist bald der Bahnhof auch fertig.
Man könnte sogar bald mit dem Zug hinfahren. Also es hat mich wirklich entsetzt. Ich kann das dir nicht sagen, worauf man Hoffnung schöpfen kann, vielleicht angeflanscht an Fabi, dass genau solche großen Unternehmen Bereitschaft zeigen. Es wird immer wieder diskutiert darüber, auch bei mir in Frankfurt natürlich, das ist meine Heimatstadt, warum macht ihr am 1. Mai nicht auch ein Frauenrennen? Warum macht man nicht in Hamburg auch ein Frauenrennen? Warum gibt es keine Deutschlandtour für die Frauen? Ich verstehe diese Argumentation durchaus. Auf der anderen Seite muss man sagen, in Frankfurt ist auch alles voll mit Jugend- und Nachwuchsrennen. Das leistet sich sonst auch keine andere Stadt. Will man die dann opfern? Ein ganzes Wochenende wird man wahrscheinlich die Rennen auch nicht austragen. Und eigentlich hat der Frauenradsport es sehr verdient, auch auf den eigenen Füßen zu stehen. Ich verstehe das, was bei der Tour de Suisse durchaus momentan passiert, aber das hat auch wirtschaftliche Gründe, dass man sagt, wir legen das zusammen, nutzen dann ein gleiches Ziel und so weiter. Aber eigentlich ist der Frauenradsport so stark, um eigenständig zu sein. Das zeigt sich ja bei der Tour de France Femme. Ja, nicht, wir fahren da morgens um 10 ins Ziel vor den Männern, ja, mit ein bisschen Applaus, sondern sie bekommen ihre eigene Bühne. Und das ist das Fatale, dass wir die Protagonistinnen jetzt wirklich haben, aber wir haben keine Bühne in Deutschland.
Das würde ich wirklich gerne unterstreichen. Das ist so. Ich habe ja auch in einem Frauenteam gearbeitet bei Canyon SRAM. Und der Frauenradsport hat riesen Schritte gemacht in den letzten Jahren. Das sind wirklich super attraktive Rennen. Ich erinnere nur an die Zielankunft in Alpe d'Huez mit dem Sekundenpoker mit Kasia Nevadoma, was ein super spannendes Rennen das gewesen ist. Ich habe die letzten Jahre bei den Männern selten so ein spannendes Rennen gesehen, weil es da immer den einen gab. Aber deswegen, also der Frauenradsport steht, was die Popularität angeht, glaube ich, und so wie die auch mittlerweile Radfahren, den Männern in nichts mehr nach, also was die Attraktivität angeht. Und deswegen ist es definitiv so, wie Florian sagt, da gehört eine Eigenständigkeit hin und da gehören auch Sponsoren dazu. Und da kann man nur aufrufen, dass es mehr Leute gibt, die das unterstützen. Ich glaube, die Industrie hat das erkannt, die sehen das. Das Potenzial, die Frauen sind die, die gerade die Rennräder kaufen, die sie vorher nicht gekauft haben. Wenn andere Sponsoren dieses Potenzial auch erkennen, wäre es natürlich super. Und dann noch eine Anmerkung, Dinge fangen natürlich auch immer im Kleinen an. Wir haben 2016 schon den Frauen dasselbe Preisgeld bezahlt wie den Männern und wir tun es dieses Jahr wieder. Und wir haben 2016 nicht drüber geredet, aber jetzt, wenn ich einmal die Chance kriege, möchte ich das auch mal erwähnen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Es geht auch mit kleinen Dingen los. Ja.
Was kriegt denn eine deutsche Meisterin und deutscher Meister eigentlich so?
Albert.
Albert?
Ich glaube, Albert? Ich glaube 250 Euro.
Okay.
Also, es reicht dann, glaube ich, für die An- und Abreise.
Und eine Portion Luft für die Reifen.
War übrigens, weil du das eben erwähnst, ne? Wir haben ja diese Etappe nach Alpe d'Huez damals übertragen. Hanka saß ja bei mir. Das wird für mich immer und ewig ein Highlight sein, so eine Etappe
kommentieren zu dürfen, mitzurechnen, es ging ja noch um Bonis und so weiter, Zeitbonifikation, wie geht das Ding aus, das war ein absolutes Highlight und das kann ja in diesem Jahr am Mont Ventoux sehr ähnlich werden, auch wenn es nicht die Schlussetappe ist. Das sind halt auch so Dinge, dass die Tour de France oder die ASO sagt, natürlich fahren die den Tourmalet hoch, natürlich fahren die ins Ziel am Mont Ventoux und nach L'Alpe d'Huez, das ist halt die Bühne und vielleicht schaffen sie es dann demnächst auch dann 14 Tage zu fahren. Wobei die Frauen das gar nicht so einfordern. Mit allen Athletinnen, mit denen ich so spreche, die sagen, nee, das hat hier nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Wir wollen nicht, dass wir 3 Wochen fahren. Darum geht es auch gar nicht. Aber genau diese Wertschätzung, da hochzufahren, ja, wo jeder sagt, Tourmalet, das ist Tour de France oder L'Alpe d'Huez, dass sie da hochfahren, das finde ich super. Und die Bilder, das ist ja scheißegal, ob sie einen Ticken langsamer fahren, völlig egal. Das ist auch egal, wenn die Männer langsamer fahren. Die Bilder sind das Beeindruckende. Diese Kulisse, dort hochzufahren.
Aber
ich begeistert das. Und dieses Jahr freue ich mich drauf. Wir werden 5 Etappen live in der ARD auch übertragen.
Aber da sind wir mit den Preisgeldern jetzt ganz weit entfernt von dem. Und das, die fahren all, du sagst gerade, wo sie überall hochfahren, das ist dieselbe Anstrengung. Die Tour ist 9 Tage jetzt in diesem Jahr lang, statt 21 bei den Männern. Und es gibt ein Zehntel. Also der Sieger bei den Männern kriegt 500.000, die Siegerin 50.000. Daran hat die ASO nach wie vor nichts geändert. Und das ist das eigentliche Problem, weil ihr habt ja gerade das Rennen in Stuttgart erwähnt, was kein Männerrennen sozusagen als Pendant hat. International fallen die Karten schon in Richtung der großen Veranstalter von Männerrennen. Die reine Frauenrennen veranstalten, verschwinden nach und nach. Die Rennen in Schweden haben es schwer, die es immer gab im Sommer. Auch das Rennen in der Slowakei, Gracia Orlova, das es gab, in Tschechien, in der Slowakei zum Teil. Es gibt hier in Deutschland die Beispiele mit der Thüringen-Rundfahrt. Und ob es jetzt an einem und demselben Tag, wie jetzt bei der Tour de Suisse oder bei den Klassikern organisiert wird, oder wie beim Giro hintendran oder bei der Tour de France, das sei mal dahingestellt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Potenzial des Frauenradsports international doch diesen Weg geht und dass ich fürchte, auch in Deutschland, wenn große Rennen für die Frauen entstehen sollen, es wahrscheinlich leichter ist, über die 3 großen Rennen der Männer zu gehen, Hamburg, Frankfurt und die Deutschlandtour, als es eigenständig auf die Beine stellen zu wollen. Also Stuttgart, das Rennen wird, glaube ich, im kleinen Rahmen irgendwie vor den Toren der Stadt, aber die Organisatoren können sich es nicht mehr leisten, nach Stuttgart reinzufahren, obwohl jedes Jahr in den 2 Auflagen, die es gab, da Zehntausende waren und sind jetzt in einem Ort namens Tamm und das ist schon bitter.
Entschuldigung. Ich würde übrigens noch einmal ganz kurz, irgendjemand hat es gesagt, dass die Frauenrennen in keinster Weise weniger spannend sind als die Männer. War das jetzt grammatikalisch richtig? Ich weiß, was ich meine.
Ja, ganz okay. Ne?
Ich würde sogar noch fast weitergehen, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Die sind oft sogar noch spannender.
Ja, absolut, weil sie nicht so absehbar sind.
Genau.
Jörg hat es so ja gerade gesagt.
Unbekümmerter,
ne? Bei der Tour, irgendwie. Ja. Also, ich sitze jetzt hier neben dir als Experte. Ich glaube,
ich habe heute auch
einen super Tipp.
Ich kam ja aus Köln und saß ein paar Stunden im Zug und habe mich mit der ersten Etappe Lausanne beschäftigt und habe dann gesehen, das gibt eine schöne Schlacht gleich am ersten Tag. Und da geht es nicht ums Bergtrikot, sondern wenn da attackiert wird, ohne, natürlich steckt da genauso eine Taktik dahinter, aber es ist viel unvorhersehbarer. Und deshalb macht das auch so unheimlich viel Spaß. Ich finde das super. Also das gibt schon, da könnt ihr euch drauf freuen. Erste Etappe geht schon rund, dann hoch zum angeblichen Olympiastadion in Lausanne. Olympia war doch nie, aber wir kennen das auch noch von der Tour de France. Das wird richtig scheppern. Bei den Männern hat, glaube ich, damals Wort von Art gewonnen. Ne?
Vor 3 Jahren oder so, ne?
Genau da ist es.
Fabian, wolltest du was sagen noch? Oder?
Ja, ich wollte nochmal, das klang immer so, dass die Veranstalter keinen Bock auf Frauenrennen haben oder auch so, dass sie einfach zu wenig Rennen machen oder sowas.
Fabian, so war es nicht gemeint. Also,
ich wollte es nur einmal ganz kurz klarstellen. Es ist einfach so, jeder, der hier sitzt, jeder von euch kann ein Radrennen organisieren. Ja? Ihr könnt morgen hingehen und sagen zu eurer Stadt, ich gehe da jetzt hin und dann gibt es die Auflagen von der UCI, je nachdem, vom BDR, was für ein Rennen ihr machen wollt. Aber ihr werdet sehr schnell merken, dass ihr dafür Geld braucht. Das ist einfach Fakt. Und dann guckt ihr, wer für welche Rennen dir Geld gibt und wo reicht das Geld aus, um ein Rennen auszurichten. Ganz einfach ist das. Also viel komplizierter ist das nicht. Und dann probiert man, Jörg, ein Rennen zu veranstalten und danach mit nicht so vielen Minus rauszukommen. Kann ich dir ja recht geben.
Korrekt.
Oder So. Also ist es nicht so, dass sich in Deutschland die Rennveranstalter die Taschen voll machen und dass sie alle total gut dastehen. Das will ich nur mal ganz klarstellen. Und dass man dann immer kriegt, ja, warum macht ihr denn nicht, könnt ihr nicht mal? Ja, natürlich wollen wir das. Und ich würde das auch sehr gerne machen. Aber es muss auch finanziert sein, weil, keine Ahnung, ich kann so ein Rennen alleine nicht finanzieren.
Wir haben da häufig auch drüber gesprochen, um Hamburg zu gucken, zum Beispiel, da gibt es das Jedermann-, Jeder-Frauen-Rennen und da zahlen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Startgebühr und in Summe ist das ein ganz großer Batzen der Einnahmen, die die Star Classics haben. Ne? Das muss man einfach sagen und wenn man
alle
sagen
deutschen
will,
Rennen, darauf, genau. Darauf, so funktionieren die deutschen Rennen.
Also und die kann man jedes, nicht wegstreichen.
Jedes so, der Rennen, die noch bestehen, hat ein Jedermann-Rennen und das hat einen Grund, weil da ist eine Einnahmequelle, die nicht von einem Sponsor abhängig ist.
Ja, und wir werden da weiter drüber sprechen. Ich glaube, auf lange Sicht werden die deutschen Rennen nicht drum herum kommen, die Frauen zu integrieren, aber wir verstehen all die Probleme, die es da
gibt. Das wollen sie auch nicht. Also das wollte ich einfach mal klarstellen.
Ja. Ist angekommen. Wir könnten noch so wahnsinnig lange weitersprechen, aber ich merke, dass ihr auf euren Bierbänken auch so langsam hier unruhig werdet. Wir haben, glaube ich, eine spannende Zeit hinter uns. Wir sind sehr gespannt. Ein Grand Départ gibt es ja auch bei den Frauen immer häufiger auch im Ausland, Herr Hofmann. Vielleicht ist das auch nochmal eine Alternative irgendwann. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass die Männer 2029 in Berlin starten oder auch nicht. Wir schauen mal. Erstmal freuen wir uns auf die Tour in diesem Jahr. Die der Männer und die der Frauen. Ihr könnt alles bei uns sehen. Im ersten auf sportschau.de. Und was ich auch noch unbedingt mal sagen möchte, weil viele von euch uns den Wunsch geäußert haben, also bestenfalls guckt ihr natürlich die Tour live im ersten oder auf sportschau.de im Stream oder in der Mediathek, aber viele haben geschrieben, ey, wir sind unterwegs, wir sind bei der Arbeit, wir sind im Auto, wir fahren Fahrrad, könnt ihr nicht diese Tour auch im Radio übertragen? Und das machen wir ja eh schon. Holger sitzt neben mir, der für die Hörfunkwellen der ARD zuständig ist und da ist und alles schildert, aber wir legen jetzt noch einen drauf in diesem Jahr, wir machen den Tourfunk live. Und zwar wirklich live. Wir übertragen jede Etappe im Audio-Stream auch live. Also als Alternative fürs Fernsehen. Wer unterwegs ist, kann uns hören jeden Tag. Ich sage jetzt mal ab 14 Uhr. Nicht an jedem Tag, weil die erste Etappe beispielsweise das Zeitfahren beginnt um 16:30 Uhr, glaube ich. Da brauchen wir nicht um 14 Uhr anfangen, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber ansonsten fast jeden Tag, immer ab 14 Uhr. Wenn ihr nicht gucken könnt, könnt ihr uns hören. Und den Tourfunk hört ihr natürlich auch jeden Abend nach jeder Etappe direkt aus Frankreich. Oder aus Spanien anfangs natürlich. Ich danke euch sehr für diese Runde. Thomas Hofmann ist da, Fabian Wegmann, Florian Nass, Jörg Werner, Holger Gerska. Ich bin Moritz Kasserletz. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche am Montag gibt es noch eine Folge, die ihr dann hören könnt von Tourfunk Live aus Laichingen, der Heimat von Florian Lippowitz. Also am Montag vor dem Tourstart. Und dann ab dem, ich glaube, 2., 3. Juli, das ist der Freitag vor Tourbeginn, jeden Tag eine neue Folge von der Tour de France der Männer und dann auch im Anschluss von den Frauen. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart, hier seid und euch einen schönen Toursommer. Danke fürs Kommen.
Ach, und wichtiger Hinweis, ihr könnt die deutschen Meisterschaften in Thüringen live sehen im MDR-Fernsehen.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.